Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich zum Herzlichen und natürlich ist auch wieder Bernd Sternal dabei.
Schönen guten Tag.
Ja, und ich sage auch nochmal guten Tag. Sie hören wahrscheinlich schon, ich bin nicht so gut bei Stimme, aber ich denke mal, Bernd hat sich ja wieder ausgezeichnet vorbereitet und er steckt in den Stoff drin, sodass er wahrscheinlich auch das meiste sagen wird. Genug der Vorrede,
fangen wir an. Und zwar fangen wir an mit Pilzen. Es ist Herbst, Frühherbst und wie jedes Jahr im Frühherbst ist Pilzzeit. Im Moment zwar leider nicht, manchmal, wie das so in der Natur ist, haben auch die Pilze ihre Eigenarten. Im Moment ist absolute Pilzflaute.
Oh, zu warm, zu kalt?
Keiner kann es wirklich sagen, es ist seltsam.
Ja.
Vielleicht hängt es damit zusammen, dass im August schon die Bedingungen so hervorragend waren und im August der Wald voller Pilze war. Oh. Im Moment ist Flaute. Oh. Aber es kommt mit Sicherheit noch mal. Ja, Pilze, diese seltsamen Lebewesen, über die wir noch so wenig wissen, die weder zu den Pflanzen noch zu den Tieren gehören und dennoch in jedem botanischen Buch enthalten sind. Über viele Pilze wissen wir nicht viel mehr, ich sag's mal so locker, als über Außerirdische. Gar nichts.
Ja.
Ne? Ein Teil ist erforscht, aber es gibt so unheimlich viele Pilzsorten, das ist fast unvorstellbar.
Oh.
Ja? Ja, was sind eigentlich Pilze? Pilze, wie ich schon gesagt habe, bilden ihr eigenes Reich. Und da der eigentliche Pilz, das sogenannte Myzel, also so eine Art Wurzelgeflecht, ja, unter der Erde ja ist, wissen wir halt so wenig darüber. Ne? Das ist im Grunde genommen der Hauptgrund. Was wir als Pilz bezeichnen, ist ja eigentlich nur der Fruchtkörper. Und die Pilze haben halt ihre unterschiedlichsten Vermehrungs-, Fortpflanzungs-, Strategien und unterschiedliches Aussehen und wer sich für, sag ich mal, seltsame Namen interessiert, der ist bei Pilzen auch genau richtig. Also Pilze haben Namen, die könnten in jedem Horrorfilm oder in jedem utopischen Film oder was auch immer oder in jedem Schmierroman auch vorkommen.
Es gibt also bei Pilzen im Grunde genommen nichts, was es nicht gibt.
Ja, nun neigen wir Menschen ja immer dazu, im Grunde genommen alles in der Umwelt als nützlich oder unnütz einzuschätzen. Und so machen wir es ja auch bei Pilzen. Nützlich sind für uns die Pilze, die schmecken, wir essen können, die nicht giftig sind. Und was giftig ist, ist unnütz. Dennoch plädiere ich immer dafür, dass wenn man im Wald unterwegs ist und Pilze sucht und Giftpilze findet, die auch wachsen lässt.
Ja.
Denn alles hat in der Umwelt und in der Natur seine Funktion. Aber ständig kommen natürlich auch bei Pilzen neue Erkenntnisse hinzu. Es werden neue Arten entdeckt und dergleichen.
Wie viele Arten gibt es eigentlich? Kann man das sagen?
Das wissen wir noch nicht mal genau von Mitteleuropa. Da werden selbstständig neue Pilzarten entdeckt, geschweige denn auf die Pilze, die es weltweit irgendwo gibt. Wir reden ja jetzt über Waldpilze, aber es gibt ja Fußpilze,
ja.
Es gibt Hefepilze, es gibt Schimmelpilze wie den Hausschwamm und. Also es gibt unendlich viele Pilze.
Sind die meisten Arten essbar?
Die meisten sind essbar. Essbar heißt aber nur nicht unbedingt, dass sie auch schmecken.
Hm.
Das ist nur eine andere Sache. Da wird ja auch stark unterschieden beim Sammeln zwischen Pilzen, die sehr wohlschmeckend sind und Pilzen, die man zwar kennt, die essbar sind, aber die man trotzdem nicht mitnimmt.
Welche Sorte isst du am liebsten?
Ich esse am liebsten Steinpilz. Einige andere Sorten wie Parasol oder Schirmpilz, die ich sehr mag. Und beispielsweise am Halimasch. Da scheiden sich denn schon die Geister. Es gibt Leute, die essen die sehr gern. Ich mag sie nicht. Das hängt auch damit zusammen, egal wie lange man die irgendwo in der Pfanne brutzelt oder sowas, sie bleiben immer irgendwie so knorpelig. Und wenn wir beim Halimasch sind, sind wir auch schon bei Pilzen, die eine ganz besondere Stellung in der Natur haben. Wir nehmen vielleicht an oder viele, dass irgendwo der Blauwal oder der Mammutbaum die größten Lebewesen auf der Erde sind, aber das weit gefehlt. Das mit Abstand größte Lebewesen ist der Halimasch.
Aber man weiß nicht, ob das bei uns auch so ist.
Das ist oftmals auch zufälligen Funden zuzuschreiben, diese Erkenntnisse. Man weiß es aber aus Amerika. Dort gibt es im Bundesstaat Oregon eine Art von Hallimasch, die mehr als 2400 Jahre alt ist, eine Fläche von 9 Quadratkilometern einnimmt. Das ist im Vergleich in etwa so groß wie das Stadtgebiet von Attersleben oder Klosterzellerfeld. Also, und die schätzungsweise 600 Tonnen wiegt. Der ganze Pilz ist zufällig entdeckt worden vor 70 Jahren. Dort wird ein riesiger Waldbrand stattgefunden und danach, nach der Beräumung und dergleichen, ist man auf den Pilz gestoßen, auf diesen Hallimasch-Pilz, der die ganze Brandkatastrophe problemlos in der Erde überstanden hat. So, und nun kommt vielleicht die Frage, wer weiß man denn, dass das ein Pilz ist? Man hat heute neue Methoden, damals nicht, aber heute DNA-Methoden, so dass man an unterschiedlichen Stellen über diese ganze Fläche verteilt das Pilzmyzel analysiert hat und eindeutig festgestellt hat, dass es alles zu demselben Pilz gehört.
Aha,
ja, das ist also nicht irgendwo eine These, sondern dass das dort der bisher größtbekannte Lebewesen ist, das steht wissenschaftlich fest. Aha. Nun ist der Hallimasch überall beliebt, weil er Bäume angeht und die auch teilweise tötet. Aber wie ich schon gesagt habe, auch wenn wir es nicht wissen, alles hat irgendwo seine Funktion und im Allgemeinen geht der Hallimasch an Totholz und sorgt auch dafür, dass dieses schnell zersetzt wird.
Und die breite Ausbreitung von den Hallimasch gibt es jetzt nur in den USA?
Überall gleich, aber ich sage mal, das zu stellen ist natürlich eine Sisyphusarbeit. Da haben Forscher Generationen dran gearbeitet in den USA. Ne? Ich bin der festen Überzeugung, dass es auch hier bei uns, insbesondere im Harz, gibt es ja auch riesige Hallimasch-Vorkommen, können wir nicht einschätzen.
Haben die Pilze auch eine wirtschaftliche Bedeutung? Für die Ernährung?
Naja, wir haben ja eine ganze Anzahl von Pilzen, die heute gezüchtet werden, wie Champignon, Austern, Seitling, verschiedene Seitlinge. Ne? Also da ist schon so einiges auf dem Markt. Pfifferlinge werden teilweise auch. Viele andere kriegt man halt nicht gezüchtet, wie Birkenpilze oder Rotkappen oder Steinpilze, weil die ja teilweise auch ausschließlich in Symbiosen mit irgendwelchen Pflanzen leben oder auch teilweise auch Tieren. Und diese Symbiose herzustellen in der Züchtung ist natürlich so gut wie unmöglich. Ja, dann kommen wir mal zu einem weiteren außergewöhnlichen Pilz. Das ist der sogenannte Wiesen- oder Waldtäubling. Den hat jeder, der schon mal Pilze suchen war oder häufiger im Wald unterwegs ist, sicherlich schon gesehen. Da gibt es auch verschiedene Arten. Insbesondere fallen sie immer auf, wenn sie reif sind und man tritt drauf und es kommt aus den Pilzen so eine richtige große Staubwolke raus. Das haben viele sicherlich schon gesehen. Sogenannte Riesenbovis, der dort bei uns zu finden ist, der dazugehört, der hat ca. einen Durchmesser bis zu 50 cm und bis zu 25 kg Gewicht erreichen kann, ist wahrscheinlich der Pilz mit den meisten Samen. Oder bei Pilzen nennt sich es ja Sporen. Ganze 7 Billionen Sporen werden dort dem zugerechnet, die sich in einem einzelnen Pilz befinden. Das hängt wahrscheinlich auch von der Größe ab, sage ich mal, aber es ist derzeit der Samen- oder sporenreichste oder das sporenreichste Lebewesen, das wir kennen.
Sind die Pilze eigentlich in der ganzen Welt verbreitet?
Die gibt es in allen Regionen, wirklich in allen. Es gibt ja sogar Pilzarten, die bei Trockenheit austrocknen und wenn sie wieder Feuchtigkeit bekommen, dann erblühen sie wieder. Es gibt bei uns im Harz verschiedene Pilze, wie beispielsweise den Austernseitling, die an Bäumen wachsen, die im Winter hart frieren und wenn es wärmer wird, tauen sie wieder auf und wachsen weiter. Also da gibt es nichts, was es nicht gibt. Da kommen wir auch noch eine ganz spezielle Sache nachher zu sprechen.
Und haben die Pilze auch eine medizinische Bedeutung?
Penicillin, eigentlich die bekannteste Anwendung, die von Pilzen abgeleitet ist. Ja? Da gibt es so einiges anderes. Insbesondere natürlich beim Pilzen gibt es ja auch den Tintling.
Die gibt es ja auch in vielfältigen verschiedenen Arten.
Den hat auch jeder schon gesehen. Die stehen größtenteils auf Wiesen, nicht nur auf Waldwiesen, sondern überall. Sehen sehr schön aus, sind auch gut essbar und wohlschmeckend, also aber allerdings nur im jungen Zustand. Tintlinge gehören zu einer Familie der Pilze, die sich mehr oder weniger selbst verdauen. Der Name Tintling ist halt davon abgeleitet, dass er in diesem Verdauungs- und Zersetzungsprozess dunkelblau, schwärzlich in sich zusammenfallen. Früher hat man diesen Pilz genutzt, um daraus Tinte herzustellen. Darum heißt er Tintling.
Ach so.
Wir haben ja in Zeiten vor der Industrialisierung insbesondere, haben ja die Menschen viele Dinge oder ausschließlich Dinge aus der Natur genutzt, um gewisse Lebensbedürfnisse, um gewisse Dinge herzustellen, die sie zum täglichen Leben brauchten. Und da haben Pilze auch dazu gezählt. Insbesondere auch, Tinte sagte ich schon, es gibt eine Anzahl von Pilzen, die sehr starke Farbstoffe enthalten. Und früher wurde beispielsweise Wolle
mit Pilzfarben eingefärbt.
Die haben da so über Erdfarben, braun, rot, gelb, all diese Farben wurden teilweise aus Pilzfarben hergestellt. Andere Pilze, wie Baumpilze beispielsweise, ne, die ja früher insbesondere im Harz auch sogar gewerblich genutzt wurden. Sprich, es wurde der sogenannte Zunder daraus hergestellt. Mhm. Ne? Die wurden in einem ganz speziellen Verfahren, denn nachdem sie von den Bäumen geerntet wurden, trocknet, bearbeitet und waren dann die Grundlage zum Feuermachen.
Mhm. Ne?
Und da gab es Leute, nicht wenige sogar, die ständig im Wald unterwegs waren mit Kiepen und entsprechenden Messerausrüstungen und diese Baumpilze geerntet haben.
In dem Zusammenhang fällt mir ein, dass dieses Wort Zunder im Sprachgebrauch eigentlich kaum noch vorhanden ist oder benutzt wird.
Und dann gab es ja auch dazu denn damals sogenannte Zunderladen, wo man denn den Zunder drin gehabt hat. Teilweise haben die Menschen auch am Körper getragen, in Lederbeuteln oder Stoffbeuteln, um ihn trocken und warm zu halten.
Mhm.
Und das war eine der wichtigsten Dinge.
Ja.
Feuer. Und Feuer anzufachen, bevor es Streichhölzer gab und Feuerzeug und andere moderne technische Dinge dazu, war eine nicht ganz einfache Arbeit.
Ja, Pilze sind seltsame Lebewesen.
Wie beispielsweise den Spaltblättling, der vereint in sich nicht zwei Geschlechter, das kennen wir ja hier und da von Pflanzen, selbst von Tieren auch. Er hat geschätzte 20.000 verschiedene Geschlechter. Wie das Ganze funktioniert, wie die Irrungen und Wirrungen dabei sind, um sich zu vermehren und zu kreuzen und zu paaren, hat sich uns noch nicht erschlossen.
Ja, und ich denke mal, er hat dann eine wahnsinnige Anzahl von verschiedenen Geschlechtsmerkmalen und den mit Abstand meisten Geschlechtsvarianten.
Dann kommen wir mal zu einer ganz großen Gattung, Cordinarius, die auch bei uns hier weit verbreitet. Hierzu gehören beispielsweise Schleierlinge, Schleimgürtel, Dick- und Klumpfüße, Hautwasser, Schleim- und Rauhköpfe. Man schätzt so ein, dass es in unseren heimischen Wäldern zwischen 600 und 1000 Arten gibt. Alleine von dieser Pilzgattung oder Art.
Und sind diese Pilzarten auch im Harz bedroht? Weiß man das?
Bei vielen Arten weiß man das wirklich nicht. Pilze, wie beispielsweise die Rotkappe, die unter Naturschutz steht, ne? Das hängt aber damit zusammen, weil Rotkappen halt ganz einfach gern gesammelt werden und bekannt sind, ne? Und auch im Wald auffällig sind. Und daher weiß man da mehr von. Von vielen Pilzen, die irgendwo eklig aussehen schon, ne? Da vergreift sich keiner. Insbesondere von diesen nicht so niedlichen und gut aussehenden Pilzen. Das ist wie beim Artenschutz oftmals. Ne? Da sieht das ganz genauso aus. Wir versuchen immer Naturschutz und Artenschutz auf allen erdenkbaren Wegen. Aber am Ende ist es ja immer so, am meisten schützen wir die, die niedlich sind, die uns gefallen.
Was fürs Auge. Schönheit siegt. Ja, es gibt offenbar so viele Tiere, um die sich kein Mensch kümmert.
Mücken. Keiner würde wahrscheinlich auf die Idee kommen, Mücken zu schützen. Ne? Aber die haben auch ihre Daseinsberechtigung in der Natur. Ja, aber wir sind, wie gesagt, immer insbesondere, was niedlich ist, ist auch schützenswert. Das gravierendste Beispiel dabei ist ja wohl der Panda, wo ja in China Millionen Geld ohne Ende eingesetzt werden, um Pandas zu züchten und zu erhalten. Man züchtet sie gut mittlerweile. Aber man hat noch nie einen einzigen Panda wieder auswildern. Sie überleben einfach nicht. Man braucht dazu andere Vorgehensweisen. Ja, diese Gattung ist also verhältnismäßig gut bekannt, aber so vielschichtig wie fast keine andere Pilzart. Viele sind essbar, viele sind wohlschmeckend, andere sind tödlich giftig. Man sollte also insbesondere bei dieser Art Cortinarius darauf verzichten, wenn man nicht wirklich das nötige Fachwissen hat, diese zu sammeln und zu essen.
Gibt es denn noch so häufig Pilzberatungsstellen?
Ja.
Ja, die also findet man ja eigentlich auch immer in verschiedenen Orten immer noch. Ich weiß, meine Tante, die haben früher immer Pilze gesammelt. Und als sie damit so richtig angefangen haben, da sind sie auch immer zum Schluss erstmal zum Berater gegangen, bis sie dann auch nun mehr Routine drin hatten.
Ist eine ganz gute Sache, sag ich mal. Und mir noch einzuschätzen, wie sich da solche Experten auch bereit erklären, da ihr Wissen weiterzugeben und den Leuten zu helfen. Eine Anmerkung geht doch noch dazu, man sollte nicht in den Wald gehen ohne Kenntnisse. Man sollte mehr oder weniger alles abschneiden, was man findet und dann am Ende zum Pilzberater gehen, um vielleicht eine Mahlzeit zu bekommen. Ich finde es immer gut, wenn man diese Möglichkeit Pilzberater nutzt, um sich weiterzubilden, um sich Wissen anzueignen. Und dazu reicht es auch, einen Pilz abzuschneiden und sich darüber zu erkundigen, als den ganzen Korb voll, wo man den anschließend erfährt, der ist nicht essbar oder hochgiftig. Ja, da gibt es also, wie gesagt, einige sehr giftige Arten. Und wieder ist, dabei sind auch ganz besondere dabei, bei dieser Art Cortinarius, so beispielsweise der orange-fuchsige Hautkopf. Das ist wohl der Pilz und auch mal so bei Gifttieren und Giftpflanzen, der die längste Wirkungszeit hat. Und das ist natürlich insbesondere sehr gefährlich. Man weiß mittlerweile, dass die Wirkungszeit
bis zu 100 Tage kann die dauern.
Man merkt also nicht unmittelbar nach der Pilzgenuss, dass man Pilze gegessen hat, man gar nicht mehr auf die Idee kommt, nach 3 Monaten oder nach 2 Monaten.
Dann ist manche Hilfe leider zu spät, also seien Sie vorsichtig.
Ja, eigentlich erkannt hat man diesen Pilz oder seine Giftigkeit und die lange Wirkungszeit erst 1952 in Polen, wo eine Massenvergiftung, die zu 11 Toten und über 100 Vergifteten geführt hat, denn wissenschaftliche Untersuchungen nach sich gezogen hat. Und seitdem hat man die Erkenntnis zu diesem orange-fuchsigen Hautkopf. Bei den Pilzen an die Lang, wo ich vorhin schon darüber gesprochen habe, die zum Einfärben von Wolle genutzt wurden. Und das sind wirklich schöne Farben.
Ja, also warme Farbtöne.
Warme Farbtöne, ne? Chemie und dergleichen.
Ja, ja, ne? Ja, ja.
Und mit, wie gesagt, mit Tinte ist es ja ähnlich.
Hast du wohl auch noch viel Neues zugelernt hier aus diesem Buch?
Ja, ich sag mal, das sind ja halt alles Dinge, die man in normalen Pilzbüchern nicht findet. Die sind ja alle kurz und knapp gehalten. Zeigen meist in 2, 3 Fotos oder Zeichnungen den Pilz, wichtige Merkmale, kurz und knapp, wo er denn zu finden ist und ob er essbar ist. Und dann hat es sich aber auch schon mal.
Ja, ja.
Aber solche ganz Besonderheiten werden also in den meisten Pilzbüchern nicht weiter erwähnt. Ne? Und ich habe mein Wissen halt aus Informationen von den beiden Zoologen und Paläontologen, die wir hier schon mal in unserer Sendung hatten, Professor Dr. Braukmann und Dr.
Ich weiß es auch nicht mehr.
Die darüber, die an der Uni Clausthal unterrichten und die sich damit intensiv beschäftigen, mit den Pilzen, ne, und alles, was mit ihnen zusammenhängt. Nun kommen wir zu einem anderen Pilz, den der ein oder andere sicherlich schon im Wald entdeckt hat. Das ist der sogenannte flockenstielige Hexenröhrling. Der Name hierbei ist ziemlich leicht zu erklären. Flockenstielig. Der Stiel ist also stark geflockt, schwarz.
Aha.
Ja? Und er sieht also von oben einem Steinpilz zum Verwechseln ähnlich aus.
Hat also auch so eine runde Kappe.
So. Eine Kappe. Und ist in der Färbung der Kappe in verschiedenen Brauntönen genau wie ein Steinpilz anzusehen. Schaut man aber drunter, hat er extreme braun- und rottöne.
Aha.
Darum auch Hexenpilz oder Röhrling. Hexenröhrling, ne? Ich habe schon welche gesehen, die richtig purpurrot unten drunter sind. Ne? Was die meisten wahrscheinlich im ersten Moment erstmal abschreckt. Sie sehen, das ist kein Steinpilz, das ist irgendwas anderes. Und es gibt da auch, wenn man nicht wirklich die Ahnung hat, auch einen Pilz, mit dem man den eventuell verwechseln könnte, den sogenannten Satanspilz.
Klingt ja noch gefährlicher.
Aber der Hexenpilz, wie gesagt, ist eine äußerste Delikatesse auch. Und insbesondere auch etwas für Leute, die Farben lieben. Er ist also erstmal schön rot.
Ja.
Die ganzen, sage ich mal, Röhren. Schneidet man ihn auf, wird er in kürzester Zeit richtig kräftig dunkelblau. Also von hellblau ins dunkelblau hinein. Und schmeißt man den in eine Pfanne und braten, dann wird er richtig schön quittegelb.
Aha, Verwandlungskünstler.
Richtiger, farblich ein richtiger Verwandlungskünstler und ein sehr wohlschmeckender Pilz. Ja, den Tintling, den hatten wir vorhin schon mal
angesprochen. Ja, ja.
Den es ja in verschiedenen Varianten hier bei uns gibt. Ich sagte auch schon, dass es ein sehr wohlschmeckender Pilz ist, wenn er klein ist, jung ist. Der kann auch zu einem ganz besonderen Party-Highlight werden. Sprich, wenn man den Pilz zubereitet und gegessen hat und anschließend Alkohol trinkt, dann kann man richtig schön dunkelblau im gesamten Gesicht anlegen. Voll ungefährlich.
Ja, aber es sieht gefährlich aus.
Erstaunlich für alle, die das miterleben müssen. Diese Färbung dauert dann einige Zeit an, ein paar Stunden, bis der Alkohol wieder abgebaut worden ist und dann, ne?
Ist da schon mancher ins Krankenhaus eingeliefert worden? Ist da schon mancher vielleicht ins Krankenhaus eingeliefert worden?
Das mag sein.
Ja, also man erschreckt sich ja denn und man ist ja hilflos in dem Moment.
Es
ja.
wird vermutet, das sind natürlich bloß Vermutungen, die sich auch Ende nicht beweisen lassen, schon unsere Altvorderen, also die Germanen und andere Stämme, haben ja Dinge aus der Natur genommen und benutzt, um gewisse Mythen, Riten und so weiter durchzuführen. Und sie hatten ja auch ihre Schamanen und dergleichen Medizinmänner. Und da wird vermutet, dass die diesen Pilz auch eingesetzt haben. Also müssen dazu sagen, Alkohol kennen wir ja schon mehr oder weniger seit der Steinzeit.
Ja, weil das
die Menschen haben sehr schnell schon kennengelernt, dass sie vergorene Früchte und dergleichen genießen können, so wie es heute ja noch gewisse Tierarten tun und dann in den Rauschzustand kommen. Ne? Also Alkohol kennt man schon sehr lange und in Verbindung mit den, sage ich mal, Tintlingen und mit deren Zu sich Nahme konnte man natürlich ganz besondere Effekte erzielen, die versammelte Mannschaft der verhältnismäßig unwissenden Menschen damals schwer beeindruckt hat.
Ja.
Ja. Heute, wie gesagt, ist es eher als Party-Gag. Ja, ein Pilz, den eigentlich jeder kennt, der bekannteste von allen, ist ja eigentlich der Champignon. wir kaufen den immer im Supermarkt. Der kommt ja nicht aus dem Wald, der kommt aus groß angelegten Züchtungen. Mhm. Ja. Ist absolut clean, schmeckt auch oftmals nach nicht mehr viel.
Ne? Leider.
Umgegen ja ein richtiger, schöner Wald- oder Wiesenchampignon, was ganz Tolles ist, der einen extrem starken, angenehmen Duft hat, nach Anis, nach Wald. Ne? Aber ja. Ja, heutzutage nur noch verhältnismäßig selten.
Das ist ja auch bei so Beeren, diese immer so schön abgepackt in kleinen Schachteln haben. Die schmecken ja auch nach nichts meistens.
Ja, das ist halt, ne? Man kann halt nicht alles züchten und nicht alles, was gezüchtet wird, ist so gut wie das, was uns die Natur anbietet. Und das ist ja bei vielen Züchten, wie du schon gesagt hast, da kannst du vieles nehmen. Hast du auch bei vielen anderen, bei Äpfeln und Birnen, ja. Wo du sagst, wer, so wie wir noch früher alte Obstplantagen kennt, ne? Die waren geschmacklich ganz anders.
Teilweise gibt es ja auch wieder kleinere Anbaugebiete, wo darauf geachtet wird, dass die Früchte vielleicht auch etwas schonender behandelt werden, mehr Nährstoffe bekommen und auch ja, durch die ganze Aufzucht schmackhafter werden.
Die Leute auch eingesehen haben, dass die Optik allein nicht alles ist und einige andere Kriterien wie Haltbarkeit und dergleichen. Ne?
Vorhin hörte ich auch gerade wieder, im Radio, da ging es auch um das Sterben der Insekten, die ja auch für die Vermehrung der Früchte und alles gebraucht wird. Ja, haben sie gesagt, die Verbraucher wollen das billig haben, also wird gesprüht, auf Teufel komm raus keine Vögel sind mehr da und nichts, bloß eben noch die Äpfel werden nur künstlich so ungefähr hochgezüchtet.
Ja. Ich möchte ja, wie gesagt, es ist so, dass wir im Moment anscheinend überall auf der Welt irgendwo in Bienensterben haben. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Natur selber das schon.
Es ging nicht nur um die Bienen allgemein, ja. Um die Insekten, also um das Ganze, was alles so kreucht und fleucht auf.
Aber die in den ganzen Bereichen, wo Züchtung betrieben wird, wo die Gewächshäuser sind, da wird das ja sowieso schon alles künstlich.
Ja.
Insbesondere heutzutage mit Hummelstämmen und dergleichen. Hier wird die Befruchtung durchgeführt. Ne? Also ich sehe das nicht immer ganz so kritisch. Klar muss man sich darum kümmern, dass die Bienenvölker erhalten bleiben und dergleichen. Aber wir müssen auch immer bedenken, es gab schon Zeiten, wo die Menschen noch keine Bienen gezüchtet haben oder wo es keine Menschen gab und die Pflanzen trotzdem bestäubt wurden.
Ach, stimmt.
Ja?
Stimmt, ja.
Also, sicherlich, sage ich ja. Ich,
ja, ja.
Von daher,
ja.
Dass ich sich darum kümmern, aber man soll nicht immer Hysterien scheren.
Also nicht immer schwarz und weiß.
Ja, aber nun wieder zu den Champignons.
Ja.
Der Champignon ist wahrscheinlich zumindest der kraftstrotzende Pilz überhaupt, den es gibt. Der bringt es ja wahrhaftig zustande und reißt Asphaltdecken auf. Und wächst dort durch. Findet man zwar heutzutage nur noch selten. Ne? Heute werden auch die Straßen gebaut, aber früher wurde es häufiger.
Ne?
Gibt es noch viele Fotos von, ja. Als angefangen wurde, Straßendecken zu asphaltieren und dergleichen, dass er diese Decken aufbricht und durchwächst.
Kann man sich kaum vorstellen.
Ja, den, wie gesagt, über den Zunderschwamm hatten wir ja nur zwischendurch schon geschrieben. Ne? Dann kommen wir zu einigen der sogenannten Großpilzen oder den Pilzen, die uns allgemein bekannt ist. Es wird davon ausgegangen, dass es von diesen Großpilzen allein etwa 6000 Arten in Europa gibt. Wie ich vorhin gesagt habe, wie viele andere Pilzarten, wissen wir nicht. Ne? Davon gibt es natürlich dann wieder wie den Steinpilz, sehr gute Speisepilze, es gibt tödlich giftige, den gefährlichsten wohl überhaupt, den grünen Knollenblätterpilz. Ne? Man sollte also nur die suchen und auch zu sich nehmen, wo man sich wirklich ganz sicher ist. Ich persönlich, wie gesagt, stehe am meisten auf den Steinpilz. Und den kann man ja nur noch sehr, sehr vielfältig nutzen. Entweder brät man sich schön in der Pfanne und dergleichen, setzt Soßen zu. Man kann hervorragend trocknen und kann über Jahre aufbewahren, ne, für alle möglichen Dinge, wie ich gesagt habe, Soßen, Risotto und dergleichen. Mein absolutes Highlight ist aber, was ich so selbst kreiert habe, Steinpilz Carpaccio. Wenn man richtig schöne, große, feste, frische Steinpilze, die in Scheiben schneiden, dann mit Olivenöl beträufeln, Salz, Pfeffer drüber, Zwiebelringe, das Ganze eine halbe Stunde marinieren lassen. Dann noch überall ein paar Tropfen Balsamico und geraspelten Parmesan drüber. Ganz lecker.
Ja, ja.
Ja, und neben Steinpilzen, wie gesagt, gibt es ja dann auch Birkenpilze und Rotkappen. Diese beiden Pilzarten sind ja meistens in oder sind ausschließlich in Symbiosen mit Bäumen zu finden. Beide vorrangig mit Birken und Eschen. Also der Pilzkenner, der weiß schon, wenn er danach sucht, wo er suchen muss, in Birkenpilz und da in Fichtenwäldern wird man ihn nicht finden. Dann gibt es natürlich den wunderbaren Fliegenpilz. Den kennt auch jeder.
Ja. Ja? In jedem Märchenbuch abgebildet.
Auf eine größere Anzahl von Fliegenpilzen trifft im Wald, sind das tolle Bilder.
Ich sehe schon, ja. Sehr schön fotografiert.
Fliegenpilze sind giftig und auch wieder nicht. Also es ist nicht so, dass ein Fliegenpilz tödlich und unbedingt tödlich giftig wäre. Ja? Das ist ja mit der Giftmenge, ist das ja sowieso immer sehr differenziert zwischen den einzelnen Menschen. Es gibt starke Gifte, ne, wo man weiß, also so und so viel Milligramm, die töten. Ne? Beim Fliegenpilz ist das nicht ganz so drastisch. Der fällt halt ins Auge. Den Namen hat er im Grunde genommen daher, dass er insbesondere für Fliegen tödlich ist.
Oh.
Also, wer häufig mit Fliegen zu kämpfen hat, der sollte sich mal ein paar Fliegenpilze im Wald sammeln und sie trocknen. Und
Fenster
ein kleines Fächerchen mit Milch.
Man sollte ein Schälchen mit gezuckerter Milch hinstellen.
Und darin diese Fliegenpilzsubstanz einweichen, sorgt dafür, dass die Fliegen schnell an der gezuckerten Milch sind, zweimal lecken und tot umfallen.
Ja, und das Ganze ist natürlich wesentlich besser als eine Fliegenfalle oder diese Fallen, die man auch aufhängen kann. Der Fliegenpilz ist ja auch wohl eine Droge.
Er ist wahrscheinlich die älteste psychoaktive Rauschdroge, die wir hier in Europa haben. Man weiß also auch, dass schon in der Steinzeit die Jäger und Sammler damit veramüsiert haben, sagen wir es mal so. Und vor allen Dingen sind auch die Zauberer und Schamanen damit ihr Unwesen getrieben haben. Nun ist das mit den entsprechenden Inhaltsstoffen, so wie bei vielen anderen Drogen auch, man kann nicht vorhersagen, wie die da auf den Menschen wirken. Die wirken sehr unterschiedlich. Der eine wird aggressiv, der andere wird lustig und fröhlich und lacht und der nächste beginnt zu weinen und zu zittern. Ne? Das ist also schwer vorhersagbar. Aber zumindest ist der Fliegenpilz einer der attraktivsten Pilze, die man so im Wald finden kann, wenn man ihn nicht mitnimmt und isst. Und wie gesagt, nur weil er giftig ist, sollte man nicht unbedingt kaputt machen. Andere, die hierhin kommen, erfreuen sich auch daran.
Ja, und jetzt willst du uns noch zu dem sogenannten Mutterkorn etwas erzählen, Bernd.
Haben sicherlich schon viele gehört. Ist ein Pilz, was vorrangig in Getreide wächst. Ne? In gewisser Art ist es wohl auch so eine Art Schimmelpilz. Es war früher sehr verbreitet und hat früher auch zu großen Problemen geführt, sprich zu vielen Vergiftungen. Es wird sogar beispielsweise angeführt, dass in gewissen Kriegen entscheidend diese Kriege beeinflusst haben soll. So heißt es, dass bei Peter den Großen um 1722 beim Türkenfeldzug er seine gesamte Kavallerie samt Pferden von ca. 22.000 Mann vergiftet haben soll. Wie viele nun gestorben sind, ist nicht überliefert, aber die gesamte Kavallerie lag flach. Sie hat ja Brot gegessen und Brei und dergleichen, aus mit Mutterkorn vergifteten Getreide. Und das ist sehr oft vorgekommen. Und man schreibt das sogar in späteren Zeiten noch den deutschen Soldaten zu. Es gibt sogar Vermutungen, dass es sowas im Zweiten und im Ersten Weltkrieg bei Russlandfeldzügen gegeben haben soll. Ob bewusst oder unbewusst, mag dahingestellt sein.
Und es gibt noch einen Pilz mit einer ähnlichen Wirkung, der sogenannte Taumelblaulich.
Der sogenannte Taumelblaulich. Das ist auch solch ein Schimmelpilz im Getreide. Heute spielen also diese beiden Pilzarten bei uns kaum noch eine Rolle hier in Mitteleuropa. Die Getreide sind so gezüchtet und dergleichen ist das nicht mehr auf. Aber es war früher echt eine große Gefahr. Wenn das Mehl erstmal gemahlen ist, dann sieht man es auch nicht mehr. Ne? Dann sieht man nur noch die Wirkungen.
Und gibt es noch was Passendes zu berichten zur Jahreszeit Oktober, November?
Wir haben ja nicht nur Pilzzeit, wir haben ja auch Zeit der Laubfärbung. Und da sieht man auch an vielen Bäumen, insbesondere an Ahorn, dass die Blätter, bevor sie abfallen, noch überall schwarze Flecken kriegen. Das sogenannte Teerflecken ist Pilzbefall. Und dieser, da sieht man wieder auch schon die Bedeutung der Pilze, die sorgen dafür, dass sich das ganze Blattmaterial schneller zersetzt. Die Pilze haben also im Wald eine enorme Funktion für die Zersetzung der Blätter. Man müsste sich vorstellen, man geht davon aus, dass in Eichen- und Buchenwäldern pro Jahr
etwa 20 cm Laub fallen da wohl runter, habe ich gelesen.
Etwa 20 cm Laub runterfallen.
Aha.
Wenn die nicht zersetzt werden würden, bis zum nächsten Jahr, größtenteils, ja, dann hätten wir in 10 Jahren für 2 Meter.
Müssen wir uns hocharbeiten, ja. Oder?
Ja. Also daran sieht man Funktion von, ja, Pilzen, ja, auch wenn uns vieles, wie gesagt, noch absolut unbekannt ist.
Ja.
Aber eine der wichtigsten ist das Zersetzen von Holz und von Blättern im Wald.
Ja. Ja, dann steht ja auch wieder letztlich neue Humus, neue Erde.
Ja.
Und kann im anderen Jahr alles wieder wachsen.
Ja, aber stell dir mal vor, die würden sich nicht so schnell zersetzen.
Ja, also,
wie ich das eben gesagt habe.
Ja, wieso?
Ne? Rechne mal 100 Jahre, dann 20 Meter. Darum, Pilze suchen ist was Wunderschönes. Aber, wie ihr sagt, mit Bedacht. Es ist immer gut, wenn man die richtige Ausrüstung dabei hat und ein Pilzhandbuch, dass man auch mal, wenn, ja, man einen gefunden hat, den man nicht kennt, und die Anzahl ist ja so groß, ich glaube, selbst die besten Pilzexperten kennen nicht jeden.
Ja, manche sind ja so versteckt und,
ja,
die nicht gerade am Wegesrand oder...
Das sind ja rund ums Jahr.
Ja.
Und es gibt ja nur noch viele Pilze, die man im Grunde genommen zumindest heutzutage nicht mehr sucht. Es geht ja keiner im Winter im Wald, um Pilze zu suchen, aber auch im Winter wachsen Pilze. Ne? Also in der schlechten Jahreszeit geht das. Jetzt die Pilzzeit, die dann ja auch mehr oder weniger automatisch beendet wird durch das Abwerfen der Blätter von den Bäumen.
Ja. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, nun geht die Sendezeit von Harzlichem langsam dem Ende entgegen. Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten, viel Neues erfahren. Mir hat die Sendung mit dir, Bernd Sternal, wieder sehr gut gefallen, denn viele, viele Dinge wusste ich überhaupt noch gar nicht. Und ja, man muss sich das erst einmal nochmal verinnerlichen. Ich hoffe, es hat Sie nicht so gestört. Ab und an war der Ton ein wenig verrauscht, aber ich denke mal, Sie haben doch allerhand mitbekommen können. Es verabschieden Sie recht herzlich, wie stets am Mikrofon, Konstanze Holthoff und Bernd Sternal. Und ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Herzliches. Schalten Sie einfach wieder ein, hier bei Radio HBW. Machen Sie es gut und tschüss.